Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast, heute mit Jenny Jacke.
Hallo.
Patrick Wilinski.
Hallo.
Und wir sprechen über die 77. Filmfestspiele von Cannes. Ich bin sehr gespannt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, ich bin gespannt, denn ich war im Gegensatz zu euch natürlich nicht da und deswegen bin ich jetzt in dieser Position, in der man vielleicht oft beim Podcast hören ist, dass man die Filme, über die gesprochen wird, ja selber nicht gesehen hat und es nur so Vorstellungen sind. Manchmal gibt es noch gar keine Trailer, manchmal gibt es nur so ein Bild oder so, ein Name wird damit verbunden, ein berühmter oder nicht so berühmter. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, so ein bisschen euch anzapfen zu können, euer großes Wissen zu diesen Filmen, die in Cannes gelaufen sind. Wie geht's euch denn so, Patrick? Du arbeitest für Deutschlandfunk Kultur, für Vollbild. Wie war es dieses Mal so?
Gute Frage. Ich bin ja immer noch so in der posttraumatischen Belastungsstörung nach dem Festival.
Man ist noch verkatert, aber es fühlt sich auch schon sehr weit weg an, oder? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir die Cannes-Folge veröffentlichen, ist es schon ewig her, irgendwie das Festival.
Ja, also immer, ja, also grundsätzlich war das ein sehr interessantes Festival. Ich fand schon jetzt, je länger die Filme werden, und die Filme sind im Schnitt jetzt wirklich schon 2,5 Stunden im Schnitt, verbringt man wirklich Uhrzeiten tagsüber im Kino und für das eigentliche Arbeiten und was ja auch nicht wenig Zeit einnimmt, bleibt immer weniger Zeit, was die Müdigkeit immer erhöht und dann ist das quasi so eine unschöne Gleichung, die dazu führt, dass man sich am Ende so ein bisschen ausgekotzt fühlt. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Festival gewesen, aber das werden wir jetzt gleich vertiefen. Ne?
Ist ein Trend, der anhält mit diesen immer länger werdenden Filmen, auch immer langsamer erzählt vielleicht?
Weiß gar nicht, ob langsamer erzählt, aber es ist schon so, dass der 120 Minuten jetzt der 138 Minuten im Schnitt, glaube ich, geworden ist. Das ist sicherlich auch, hat auch was damit zu tun, dass man den Leuten was bieten möchte. Also wir haben es ja hier mit Autorenfilmen zu tun, die ja nochmal sich was anderes erlauben können. Aber ich habe auch das Gefühl, Furiosa und die Blockbuster, die wir hatten, die sind auch über 2 Stunden, weil wenn die Leute ins Kino gehen, dann wollen sie sicherlich mehr haben als nur 90 Minuten für ihre 12 Euro, die sie zahlen. Ich glaube, das ist so eine Bewegung gerade bei den Hollywood-Filmen. Und bei den Autorenfilmern ist es mal so, mal so. Also zur Ehrenrettung muss man sagen, Quentin Dupieux war unter 80, Paul Schrader war unter 90, alles gut. Also es gibt auch die, die in der Kürze die Würze suchen.
Stimmt, so wie bei Videospielen mit 60 bis 100 Stunden, da sind wir noch nicht angekommen. Jenny, wie geht's dir?
Ja, also ich finde Cannes immer schwer zu beurteilen, wie das Festival jetzt war. Das fällt mir bei der Berlinale oder in Venedig leichter, weil da dieses ganze Drumherum nicht so sehr flasht, beziehungsweise in Berlin ist es eigentlich wie ein normaler Gang ins Kino sowieso jeden Tag.
Nur dann sind es hauptsächlich die Filme, meinst du, so ein bisschen, die da zählen?
Ja, also manchmal auch zum Nachteil des Festivals. Und in Cannes ist die Erfahrung insgesamt einfach so seltsam und fremdartig, auch das natürlich gute Wetter, aber auch alles drumherum, dass man sich so 12 Tage lang einfach underdressed und fehl am Platz fühlt. So geht's mir zumindest immer, wenn ich in Cannes herumlaufe, auch wenn ich so außerhalb so dieses Wettbewerbszirkels da herumlaufe, wo normale Menschen in Anführungszeichen sind. Aber das ist auch Frankreich allgemein für mich. und deswegen kann ich sagen, ja, der Wettbewerb zum Beispiel, der war schon enttäuschend. Ich habe dieses Jahr auch viel mehr Filme geschaut als sonst, einfach weil ich so häufig so diese Angst hatte, ja, die letzten 3 waren aber nicht so toll. Jetzt kann ich den heute Abend aber nicht auslassen. Was ist, wenn ich da den einen guten Film am Tag verpasse?
Warten auf den Knall, ja.
Ja, aber insgesamt muss ich sagen, es kann eben immer so ein tolles Erlebnis für mich persönlich, wo ich mich jedes Mal freue, dass ich da hinfahren darf und dass ich auch jedes Mal genieße, als wäre das letzte Mal. Dass ich das Erlebnis als Ganzes wieder super fand, nur die Filme waren manchmal ein bisschen suboptimal.
Ja, von außen wirkte es auch ein bisschen so. Also natürlich gab es ja auf jeden Fall große Namen auch in diesem Jahr und daran lässt sich auch die Qualität nicht unbedingt bemessen. Aber es wirkte vielleicht weniger als sonst so, dass man dachte, ich wäre jetzt auch unbedingt gerne selbst da, nachdem man so gerade so vielleicht kurz vor der Mitte des Festivals hat man oft so gelesen, okay, der war nichts, zumindest bei uns im Discord. Und dann gegen Ende kamen, glaube ich, ein paar bessere. Kann man da noch was zu sagen, so was Wie war das so programmiert dieses Jahr? Und vielleicht auch, Patrick, gab es irgendwelche Themen, die sich zufällig durchgezogen haben? Das ist ja meistens, wenn man dann so 50 Filme guckt, dass man dann irgendwie merkt, ah ja, irgendwie violette Autos sind komischerweise in jedem Film. Gab es da irgendwas Thematisches, irgendwas Bildliches, was sich durchgezogen hat?
Ja, gute Frage. Also erstmal, also ich habe viele Hunde gesehen in den Filmen. Also für Hundeliebhaber war das schon mal ein gutes Kanya. Hat ein Hundefilm, hat auch die Anstalt Regal gewonnen. Im wahrsten Sinne des Wortes Hundefilm, sehr guter Film auch. Aber
den Preis, oder? Für den besten Hund?
Ja, Palm Dog, weil alles, was sich mit dem D. Also, das kann es auch irgendwie auch so ein Trash-Market, wenn man ehrlich ist und sich sowas ansieht. Aber was stimmt, ich habe auch, also ich, da du in der, du warst ja selber da, also du weißt, wenn man in der Bubble des Festivals ist, ist das von außen, wie Kollegen schreiben über den Film. Ich habe keine Zeit, noch Presse-Screenings zu machen, ja, bevor ich da in die Filme gehe. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass viele ungeduldig geworden sind am ersten Wochenende, weil du gehst nach Cannes und du weißt, die haben dieses eine Ding. Das eine Ding, über das man dann noch redet, die Monate später, ja, über das die Kinogänger auf der ganzen Welt, die Preise dann nochmal, den Festival-Circuit noch dominieren wird. Du weißt aber nicht, wann es kommt. Und diesmal kam es ja wirklich eher in der zweiten Hälfte des Wettbewerbs, wobei ich sagen möchte, ich habe bei dieser Mischung aus alten Bekannten und einigermaßen neuen Stimmen, die in den Wettbewerb geholt worden bin, schon so das Gefühl, dass ich einem Paul Schrader entgegenkommen kann. Dem muss man auch zum Teil vielleicht nochmal die Treppe hochhelfen, weil er schon so alt ist. Aber das ist ja auch ein Film, der auch nicht aus dem Nichts kommt. Und ich fand, was ich jetzt lese so im Nachhinein, ist, man ist sehr unerbittlich mit einigen Filmemachern, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil wenn man sich nur auf die Filme konzentriert, ist das so, dass man schon Dinge sieht. Klar sind das keine großen Meisterwerke, aber ich finde es auch ein bisschen schlimm, mich hinzusetzen und zu sagen, so hier, biete mir mal das Meisterwerk. Ich kann mich auch dem Film gegenüber verhalten, wobei das dieses Jahr anstrengender war als sonst in Cannes. Das stimmt, will ich nur sagen. Also es ist Licht und Schatten, wie so immer im Kino.
Mhm. Jenny, hast du irgendein Thema ausmachen können oder so?
Na, ich fand so spannend, wie so ein paar Filme miteinander kommuniziert haben. Also offensichtliche Beispiele ist hier Grand Tour von Miguel Gomez und der Jia Zhangqi-Film, die beide fiktionale Elemente und dokumentarische Elemente miteinander verbinden. Aber auch zum Beispiel sowas wie einer meiner Lieblingsregisseure hier von Soi Chiang, der Twilight of the Warriors, der auch irgendwie auf seine genrelastige Art und Weise mit dem Jia Verbindungen zieht, oder ich ziehe Verbindungen zwischen den beiden, weil es eben auch um diese Hinwegwälzung von Communities durch die Zeit und Politik und Geld und so weiter in diesen Filmen auch geht. Aber jetzt so diese großen Themen, schwer zu sagen. Man kann auch wieder auf so Allgemeinplätze verfallen mit Geisterkram und Niedergang des amerikanischen Imperiums, aber das hast du ja eigentlich jedes Jahr dort.
Stimmt, Geistergeschichten, das kann man immer gerne sagen. Ist ja eigentlich auch eine Geistergeschichte, der Film, wenn man mal genau drüber nachdenkt.
Genau.
Ja, lass doch mal über ein paar der Filme reden. Ey, ich hatte den jetzt gar nicht in der Liste hier, aber über die ich sprechen wollte. Ich habe das, glaube ich, irgendwie übersehen. Aber Patrick, du hast es jetzt schon zweimal kurz genannt, dass Paul Schrader ja da war mit dem Film O Canada. Vielleicht ist das einer, der am Ende jetzt nicht mehr so auf den Listen ganz weit oben aufgetaucht ist. Könntest du mir ein bisschen was zu dem erzählen? Weil Paul Schrader hat sich ja schon, also gerade in diesem Spätwerk, jetzt zu einem wahnsinnig interessanten Regisseur nochmal irgendwie neu gemausert, hat man das Gefühl. Lukas sagt, glaube ich, immer, dass komischerweise diese Eigenart von Paul Schrader Filme zu machen jetzt gerade so gut auf unsere Zeit auch wieder zu passen scheint. Wie war denn jetzt sein neuer?
Also wenn man das so findet, wie Lukas das sagt, was ich auch so finde übrigens, dann kann man hier schon was, ich weiß nicht, ob begeistert sein, aber man kann dem Film schon etwas abgewinnen. Es ist wieder eine dieser Man in the Rooms Geschichten, die er so gerne erzählt. Mhm, also im Grunde, er verfilmt hier einen Roman seines alten Kumpels, Russell Brand, der Banks heißt er, ne? Ah, egal, kann man googeln. Also er hat einen guten Freund gehabt, Schriftsteller, der ist gestorben. Der sein letztes. Ja, ja, das ist der Comedian. Es war mir schon klar, als ich es gesagt habe. Also er verfilmt ein Buch seines guten Freundes, der gestorben ist. Und es ist letztendlich eine Beichte. Ne? Ein ehemaliger Filmregisseur, Dokumentarfilmer, wird von seinen ehemaligen Studenten nochmal auf dem Rollstuhl todkrank. Richard Gere spielt das zum ersten Mal wieder, Schrader Gere seit American Gigolo zusammen. Und dann kommt eine Beichte, mit der keiner gerechnet hat, weil das eigentlich ist es eine Beichte eines Feiglings, wenn wir so möchten. Alles, was man von ihm denkt oder glaubt zu denken, ist im Grunde eine Lüge. Er hat viele Kinder gezeugt, hat sie immer im Stich gelassen, ist immer auf der Flucht gewesen, wollte nicht in den Vietnamkrieg, wurde nicht gemustert, aber hatte dann doch so viel Angst, irgendwie in dem Land zu bleiben, dass er nach Kanada gegangen ist. Und all diese Sachen erzählt Schrader halt in so einer Art Falltüren der Erinnerung, muss man sagen. Jede Rückblende, und es ist auch irgendwann verworren und auch vielleicht zu verworren, wenn man ehrlich ist. Aber es ist auch sehr schön, wie er versucht, hier unterschiedliche Formen der Erinnerung gegeneinander aufzuwiegen. Das ist ein wirklich kleiner Film, ein experimentaler Film sogar für Paul Schrader. Mhm. Aber es nötigt mir einfach riesen Respekt ab, dass jemand, der so krank ist wie er, es gab so ein schönes Porträt in der Variety über seinen aktuellen Gesundheitszustand und finanziellen Zustand, und immer wenn er denkt, er wird sterben, denkt er, ach, ich habe noch eine Idee für einen Film, und die Todesfee erlaubt ihm dann noch quasi diese Lebenszeit. Und allein auf diese Ebene fand ich diesen Film ja auch schön, weil er ist unerbittlich. Man könnte das als Film eines alten weißen Mannes kategorisieren, weil dann hätte das was Eitles. So der alte Mann sagt nochmal, ach, war eigentlich schön auf dieser Welt. Aber es war gar nicht schön für den. Es war ein Feigling, er ist weggelaufen, und der Film geht mit ihm echt hart ins Gericht. Und der Mann muss sterben mit dem Gedanken, dass nicht alle Sünden verziehen werden. Dass Dinge einfach nicht geklärt werden können. Und Paul Schrader kann darüber mehrere Lieder singen. Und auf dieser Ebene hat mir der Film dann doch ganz gut gefallen.
Ja, ich mochte den auch nicht ganz so sehr wie seine letzten drei. Das lag, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass er so gegen Ende hin in den ja mentalen Verwirrungen zerfasert. Auch wenn ich das Schlussbild wirklich wunderschön fand, eines der schönsten des Wettbewerbs, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, der gewinnt, je mehr man über Schrader weiß, wie es ihm geht. Weil ich glaube, wenn man ihn einfach so schaut, dann wirkt er so unfertig und weiß nicht, halbgar. Aber wenn man weiß, dass da jemand auch selbst so sein Leben reflektiert und mit seiner letzten Kraft, so stelle ich mir das immer vor, diese Filme noch macht, ohne aber zu sehr in diese autobiografische Sentimentalität irgendwie abzufallen, sondern eben immer, wie Patrick ja auch sagt, sehr hart auch mit den Figuren vorgeht, dann gewinnt das einfach unglaublich. Also ich fand ihn stellenweise unglaublich berührend, und das lag gar nicht daran, wie Richard Gere spielt oder so. Ich fand diese ganze Kameraeinstellung, auch die Darstellung seiner Schüler, die die Doku mit ihm machen, die fand ich sehr konstruiert, auch sehr, weiß nicht, klischeehaft, wie die modernen Dokumentaristen da keinerlei moralische Grenzen kennen und so. Das waren jetzt nicht für mich die stärksten Elemente dieses Films. Aber das Berührende ist einfach so, dass man in diesem Film, wenn man es denn hören will, auch immer sehr stark die Stimme des Autoren hört, obwohl, glaube ich, es als Autorenfilm nicht so offensichtlich Schrader ist wie die letzten drei Filme von ihm. Mhm.
Ja, ganz interessant, dass Jacob Elordi ja hier auch, ne, die Hauptrolle oder eine große Rolle spielt, bei dem, ich habe das Gefühl, wir haben...
Er spielt den Jungen, also quasi in den Rückblenden spielt er den jungen Richard Gere. Und das Buch stammt von Russell Banks, der übrigens auch Das süße Jenseits von Atom Egoyan geschrieben hat. Nur nicht, dass dann wieder alle so, ich musste das unbedingt checken.
Nee, ich frage mich nur, ob wir bei Elordi nach Euphoria jetzt sowas sehen wie bei... Pattinson nach Twilight oder Adam Driver nach Girls, ob er jetzt auch so lang so die Runde macht, ne? Also Sofia Coppola, jetzt ist er schon irgendwie bei Schrader und so, dann war er ja auch bei, wie hieß sie, Emerald Fennell zum Beispiel, mal gucken, ob er jetzt den nächsten großen Film macht oder auch so eine Arthouse Circuit macht. Jenny, du hast ganz kurz angesprochen, sonst vergessen wir das hier, glaube ich, komplett, also einmal ist es ja so, Paul Schrader, da musste ich jetzt gerade dran denken, hatte ja auch bei uns mal den Film des Jahres mit Card Counter gewonnen in unserem knallharten Turnier. Und da ist ja auch Limbo von Soi Chang ganz gut besprochen worden. Ich glaube, vorletzte Folge war das. Und du hast gerade schon ganz kurz Twilight of the Warriors angesprochen. Könntest du kurz was zu dem noch sagen? Denn du meinst ja, du bist eigentlich großer Fan von diesem Regisseur.
Ja, also wenn man von ihm nur so die letzten zwei Filme kennt, also das ist einmal Limbo und dann hier der Mad Fate, der bei der Berlinale lief, dann sollte man sich auf eine Änderung des Gangs einstellen, weil das hier schon ein größeres kommerzielles Projekt ist. Das soll der Auftakt einer großen Trilogie sein, so wie seine Monkey-Man-Filme. aber mit Monkey King Filme, aber mit einem starken Fokus auf Hongkong. Das ist der Unterschied auch zu den meisten anderen von Hongkong Regisseuren produzierten Blockbustern der Zeit. Bricht auch alle Rekorde gerade in Hongkong. Und die Idee dahinter ist, es spielt Anfang der 90er Jahre in der sogenannten Kowloon Walled City. Das ist quasi eine Shantytown, damals noch entstanden in der Zeit, als die britische Krone die Herrschaft über die Hongkonger Kolonie hatte. Und dass die Shantytown entstand quasi in der Grauzone zwischen volksrepublikanischer Herrschaft und britischer Herrschaft sozusagen. Und die wurde dann Mitte der 90er abgerissen. Und in diese Walled City, die wirklich wie ein Labyrinth auf kleinsten Raum in die Höhe, in die Breite, in die Tiefe geht, die lässt quasi Soi Chiang hier wieder auferstehen. Und dann wird gekloppt da drin hauptsächlich. Also es wäre meine Zusammenfassung. Es geht um so einen Bandenkrieg und so einen Migranten aus Vietnam, der da hineingeworfen wird. Und dann wird sehr viel sich auf die Nase geschlagen. Das ist alles ein bisschen, wie gesagt, weniger düster als in Limbo, aber auch ein bisschen weniger übernatürlich als in Mad Fate. Und eben ein klassischer Martial Arts Film, wenn man so will. Also diese Schwertkampf-Ideale, Wuxia-Ideale aus den Schwertkampffilmen werden auf die Gangster übertragen, aber eben nicht mit Waffen, wie das bei John Woo oder so war, sondern mit Fäusten. Und ich fand ihn sehr, sehr schön, weil ich in dem Film schon ein starkes Verlangen danach gesehen habe, über das gegenwärtige Hongkong zu erzählen, was sich mitten in einer großen Umwälzung, was die eigene Identität, die eigene Selbstkontrolle, Autorität betrifft, befindet, anhand halt dieses überhöhten Settings, nachdem man sich zurücksehnt, auch wenn, ich glaube, niemand der Beteiligten gern da leben würde oder damals gern dort gelebt hätte. Also ist ein sehr, sehr schöner Film, wo man noch die Hongkonger Filmseele spürt, die ja leider nicht mehr so präsent ist im heutigen Kino.
Ja, interessant. Gut, dass wir den nochmal kurz angesprochen haben. Hätte ich, glaube ich, jetzt vergessen. Diesen hätte ich auf keinen Fall vergessen. Megalopolis von Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola hat nochmal einen Film gemacht, selbst finanziert, der verschiedene Themen wohl mischt. Also ein römisches Epos, aber in einer futuristischen Metropole. Ich habe eigentlich, ich sag mal so, sehr Negatives davon gelesen. Irgendwie, es sei ein Autounfall oder Trainwreck, würde man wahrscheinlich im Englischen sagen. Man hatte ja von den ersten Bildern schon so einen Matrix 4-Eindruck. Und so klingt auch ein bisschen, was man liest. Also Richard Kellys zum Beispiel Flop-Film Southland Tales, der auch so megalomanisch war, wurde da auch so angesprochen mal. Aber ihr beide wart, glaube ich, recht begeistert, oder, von diesem Film. Könnt ihr mir das mal so ein bisschen erklären? Ist das einer, von dem man erst abgestoßen ist und dann muss man sich den wieder erarbeiten? Erschließt sich das sofort? Patrick, warum hat dir das gut gefallen?
Ich glaube, dass vieles ist auch eine Art oder Form von Erwartungshaltung. Ich glaube, wer ein modernstes Hightech-Epic-Meisterwerk erwartet hat, der war von vornherein falsch gewickelt. Also dazu muss man nur die letzten drei Coppola-Filme in die Hand nehmen. Ich war angetan, weil ich hier das Werk eines, weil wir von den Altmeistern sprachen, die dann auch im Wettbewerb waren, nicht wahr? Hier hat jemand wirklich alles auf eine Karte gesetzt und sich nackt gemacht. Und auch das nötigt mir Respekt ab. Also da ist jemand, der erstmal wirklich eigenes Geld nimmt und zwar nicht wenig. 130 Millionen sind sehr viel. Sich also nicht in den Dienst eines Streaming-Dienstes stellt oder eines Studios oder irgendwelche weirden Gelder von Mafiosi, war da ja auch schon gemacht, Coppola, annimmt, um Geld zu haben, sondern sein eigenes Geld nimmt, um etwas zu erzählen, was ihm wichtig ist. So, dann ist es auch ein Film, wo keiner nochmal drüber geguckt hat und keiner nochmal gesagt hat, schleifen wir nochmal diese Szene. Das heißt, es ist roh. Mhm. Also wir sehen hier wirklich so einen rohen Marmorblock, den sich Coppola vorgestellt hat. Und naja, die Geschichte, du hast es schon erwähnt, sie spielt im New Rome, also es ist quasi das degenerierte New York, wenn man so möchte. In dem wir so
Ayn Rand-mäßig irgendwie.
Ja, sie hat sich ja mehr Zeit genommen, um das zu entwickeln. Ne? Bei ihm ist das halt alles sehr, sehr roh. Also hier, die letzten Tage von Caligula, bumm, hier die spätrömische Dekadenz, es gibt hedonistische Partys, Sex, Drugs und alles Mögliche. Und er wirft uns rein halt auch in die Oberschicht, nicht wahr, dieses Ding, sondern geht es um Adam Driver, der ja, der ein Architekt ist, der eine, wenn man so will, einen klimaneutralen Wertstoff entwickelt hat, einen Baustoff, der Zement ablösen kann. Und er will mit diesem Wertstoff Megalopolis bauen, die Stadt quasi Utopia, ja, in der es keine Schichten mehr gibt, in der alle klimaneutral und positiv leben wollen. Und das soll natürlich verhindert werden, nicht wahr? Weil es gibt unterschiedliche Konflikte. Und das ist aber alles uninteressant, muss ich sagen, weil es ist einfach zu sehen, was alles geht, wenn eben nicht auf IP-gemünztes Hollywood-Kino entsteht. Wenn nicht es darum geht, Fanservice zu betreiben für Gruppen, die unbedingt das sehen wollen, wie sie es lieben. Das ist wirklich eine nackte Aussage von Coppola, der sagt, es muss besser werden, die Welt muss eine andere sein. Es gibt auch so schöne Ideen, dass das neugeborene Kind von Adam Driver Francis heißt, es ist aber ein Mädchen, aber Francis von Coppola. So, also die Zukunft kann ein Francis oder eine Francis sein, aber es muss anders werden. Und ja, wie gesagt, das etwas zu sehen, was anders ist. Southland Tales ist eine super Idee. Inland Empire von David Lynch. Es entstehen immer wieder Werke von Künstlern, die es niemandem beweisen müssen. Die werden dann verrissen, weil sie natürlich null in den Zeitgeist passen, weil sie auch lächerlich sind und ein bisschen peinlich und anstrengend. Und was soll das überhaupt? Aber am Ende, wer weiß, ob er nicht Kino für das Jahr 2300 gemacht hat schon. Und wir waren einfach Zeugen dieses Films. Also ich bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben, den Film.
Ja, ich glaube, lächerlich und peinlich sind schon gute Worte. Also ich mochte den sehr, aber ich saß halt manchmal auch so drin und bin einfach zusammengezuckt bei bestimmten Momenten. Es fängt schon damit an, dass dieser Film diesen soapigen Digital-Look hat, der nicht sehr, sehr glatt aussieht, sondern es wirkt halt manchmal so, als wäre man wirklich so mit der billigsten Kamera, die man finden konnte, ins Studio gegangen. Und die Ausleuchtung ist sehr krass so, sodass einem das noch viel mehr auffällt, also einfach sehr tacky manchmal auch, aber ich hatte dann auch irgendwann den Eindruck, dass das, ich weiß nicht, ob es bewusst so gemacht ist, weil seine letzten Filme, sowas wie Twigs, sahen ja ähnlich aus, aber es passt halt sehr gut zu dieser letztendlich auch irgendwie bizarr lustigen Soap, die hier erzählt wird, oder Telenovela, weil diese, klar, man kann große Gedankengebilde aufbauen in diesem Film über, wie gesagt, die Parallelen zwischen dem alten Rom und die USA nach dem 11. September. Und da gibt es halt ganz viele Hinweise. Es gibt sehr viel philosophisches Geplapper. Aber es gibt halt immer auch Momente, wo man das Gefühl hat, man schaut so 15 Uhr nachmittags irgendwie so eine Familien-Soap, wo die sich versuchen, gegenseitig umzubringen. Alle. Und dann kommt John Boyd dann noch rein, der wirklich den Gag des Festivals in diesem Film hat, den ich nicht verraten werde, aber ihr werdet erfahren, werdet wissen, was es ist. Und ich war ständig hin und her gerissen zwischen, wie ernst muss ich das nehmen und werde ich hier die ganze Zeit an der Nase herumgeführt? Und das war für mich eine der ehrlich aufregendsten Erfahrungen dieses Festivals, diesen ganzen Film zu schauen. Also im Nachhinein habe ich noch viel drüber nachgedacht, aber das Aufregendste war, ihn zu schauen und irgendwie in jeder Szene mich zu wundern, was will er denn mir jetzt da vor den Kopf stoßen und warum sieht das aus wie eine Disco-Szene aus den frühen 2000ern? Sieht das aus, als, weiß nicht, wäre das irgendwie in einem Theater gedreht worden und nicht in einem echten Studio oder so Location? Also so gekünstelt häufig auch in der Machart, sodass man das Gefühl hat, wenn ich puste, fällt alles zusammen und dann wieder so sieht man das Geld auf der Leinwand. Und das war für mich eine sehr aufregende, stimulierende Erfahrung, weil man halt viel oft auch zu so einem Festival wie Cannes geht, man sieht die großen alten Meister, aber man wird dann auch so eingelullt, weil man recht schnell weiß so, aha, das ist diese Art von Festivalfilm.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht einen Plot-Twist und das ist die Höhe der Gefühle so, aber bei Festivalfilmen gibt es ja so Kategorien und man kann das dann sehr schön so da einordnen und dann beruhigt man sich und man wird gar nicht mehr wirklich herausgefordert. Und der Coppola, der fordert halt die ganze Zeit raus.
Es gibt ja noch so ein anderes wahnwitziges, vielleicht auch ein bisschen megalomanisches Projekt. Ich glaube, es ist nicht ganz selbstfinanziert, oder? Aber Kevin Costner hat doch auch den einen Teil dieser Horizon Western-Film-Epos-Reihe, die er macht, präsentiert in Cannes, für die er, glaube ich, diesen Yellowstone-Kosmos dann verlassen hat. Das klingt für mich aber irgendwie wie ein erwartbarerer Film als Megalopolis war. Aber ich glaube, das ist auch einer, bei dem die Kritik nicht so gut waren und ihr beide aber auch recht viel damit anfangen konntet. Patrick, wie war der denn?
Wir sind gar nicht, wir stehen gar nicht für den allgemeinen Trend und das Urteil dieses Festivals übrigens, vermute ich mal. Das, was soll ich sagen? 40 Millionen waren es übrigens, die er da aufgebracht hat. Auch viel Geld übrigens. Und ja, natürlich kann man diesem Film. Und es ist schwer, ihn zu bewerten, weil er auf vier Filme angelegt ist. Und das ist hier letztendlich eine dreistündige Exposition. Da ist ein letztendliches Urteil fast unmöglich. Nur, ich meine, klar, er inszeniert einen Western, so als hätte es jetzt keinen Clint Eastwood-Western gegeben. Also kein Anti-Western, kein Spät-Western, keine Brechung des Western-Genres. Er macht ihn klassisch, klassizistisch. Und das hat mir gefallen, weil er geht zurück zu so einer Art Urtext. Und der Western als Genre ist ja so interessant, weil es immer ist the birth of a civilization. Also es ist meist die amerikanische Zivilisation, aber der Western ist ja so allgemeingültig, dass man immer sehen kann, wie etwas entsteht. Und Horizon beginnt mit einem Mann, der das Feld absteckt, nicht wahr? Und das ist schon letztendlich der ganze Konflikt des Wilden Westens, nicht wahr? Es war Open Range, so hieß übrigens auch ein Film von Kevin Costner, also es war freies Land, bis jemand beschlossen hat, einen Zaun zu ziehen und gesagt hat, ist es Private Property? Und seitdem ist die Frage, wem gehörte das Land? Darf ich meinen Zaun hinstellen? Die Gewalt gegenüber der Ureinwohner? Also alles, was man haben möchte, ist da drin. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Art der klassizistischen Erzählung, weil sie mir eben nochmal den Blick frei macht auf den Ursprung dieses Genres. Es ist natürlich aber auf irgendeine Art und Weise restaurativ, das so jetzt zu machen. Ich war also schon auch konservativ.
Ja, ich war da schon sehr begeistert als Fan des Genres, weil man muss schon mit Einschränkung sagen, dass es jetzt kein, also dass er den klassischen Mustern des Western folgt, schon allein, weil er sich, würde ich sagen, zu 70% auf die Siedlergeschichten fokussiert, während die indigenen Geschichten, die haben so ihre eigene große Episode da drin, aber spielen dann eigentlich keine große Rolle. Die haben nicht ihren Drive, weil sie ja quasi vor Ort sind, während die anderen sich alle irgendwo hinbewegen, nämlich nach Horizon, also diesem Ort, der da überall beworben wird, wo aber, wenn man dann vor Ort ist, man große Wahrscheinlichkeit hat zu sterben. Aber er legt nicht den Wert darauf, jetzt ganz viele klassische, zum Beispiel Frontiersmen einzuführen, die sich Duelle liefern oder so, weil darauf hat sich das Western-Kino ja zuletzt schon auch fokussiert, zum Teil natürlich mit modernen Brechungen und so, aber es ging schon immer um den Mann mit Cowboyhut, der durch die Gegend läuft und Leute erschießt. Und diesen Mann spielt er hier auch, aber alle anderen Figuren sind größtenteils Siedlerfiguren, was ich schon wieder spannend finde, weil das ein Aspekt ist, der, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht seit Meeks Cut-Off nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat im Western-Kino amerikanischer Art. Und gleichzeitig war ich dann wieder fasziniert von der Costner-Persona, weil er wirklich so jemand ist, der hat diese megalomanischen Ideen schon seit 30, 40 Jahren. Aber wenn man ihn dann sieht als Regisseur, ist er halt sehr. Also er hat ab und zu mal wirklich eine große Idee, aber sonst ist es sehr matter-of-fact-mäßig am Inszenieren. Und als Schauspieler ist er so jemand, wo, also erklär mir mal, wer Kevin Costner als Persona ist in einem Film. Na, also er ist hier eigentlich nicht da, so wie ein James Stewart da war oder ein Clint Eastwood oder ein Randolph Scott oder wie sie alle heißen. Er ist eigentlich einfach nur so ein Körper, der da durchläuft und den findest du sympathisch. Und sonst
ja, so
bringt
die gute
er jetzt,
Seele ist er oft, oder?
Ja, ja. Aber eben. Also eigentlich ein Mann ohne Eigenschaften, außer dass er nett ist und unauffällig. Und das fand ich schon erstaunlich, wie sich das verbindet mit seiner Megalomanie, die sich da im Hintergrund abspielt. Also insgesamt war ich aber einfach auch von dem klassischen Ansatz dieses Films begeistert und auch am Ende ein bisschen enttäuscht, dass er mit dem Trailer aufhört. Aber immerhin ist der zweite Film.
Für den Rest dann? Okay.
Ja, der zweite, also er hat kein Ende, dieser Film. Der hört einfach mitten in der Werbeveranstaltung für den nächsten Film auf. Und das Einzige, was das so ein bisschen abmildert, ist, dass der nächste Film halt dieses Jahr noch kommt.
Mhm. Ja, schauen wir mal, wenn die alle eintrudeln. Die Goldene Palme gewonnen hat ja Anora von Sean Baker. Ein Film über eine Sexworkerin, die einen russischen Oligarchensohn heiratet, aber dessen Eltern haben was dagegen und reisen dann nach Brooklyn. Ich liebe ja Sean Baker. Florida Project fand ich nicht so so stark wie die anderen, aber Tangerine und Red Rocket richtig, richtig gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass er hier gewonnen hat. Es hat mich aber auch so ein bisschen gewundert, weil was ich so munkeln gehört hatte vorher, also ihr seht, ich muss immer mit Vermutungen hier agieren, aber einfach nur, damit ich dann sehen kann, wie ihr das fandet, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie der stärkste Film des Festivals war von dem, was ich so an Kritiken gelesen habe. Jurypräsidentin war ja Greta Gerwig, da war ja eh so im Vorhinein so ein bisschen die Frage, was wird wohl ausgezeichnet werden. Jenny, wie fandst du diesen Film und findest du, es ist ein gerechtfertigter Gewinner?
Ja, ich finde, Gewinner ist immer schwierig, weil das ja die Frage aufwirft, welcher Film braucht eigentlich wirklich die Palme? So, welcher braucht die wirklich und für welchen Film ist das ein Bonus, sag ich mal? Mhm. Weil was ist sonst dieser Preis wert, außer einen Film wirklich in Aufmerksamkeit zu pushen, die vorher nicht existiert hat oder existieren würde. Und da denke ich halt, ist Anora jetzt nicht der Film von allen diesen Filmen, der das braucht. Mhm. Ich würde sagen,
bringt wohl dann trotzdem wohl auch manchmal nicht so viel, ne? Also ich glaube, Tino hatte bei uns im Discord neulich mal so die Einspielergebnisse so aufgelistet und selbst Titan zum Beispiel, ne, hat eigentlich recht wenig dafür eingespielt, obwohl er die Palme hat, aber ist natürlich trotzdem viel größer geworden, als er dann gewesen wäre, ja. Und du sagst, Sean Baker-Filme hätten sich Filmfans wahrscheinlich eh schon angeschaut.
Ja, also er hat halt seine Zielgruppe und ich weiß nicht, wie viel größer die jetzt wird. Ich mochte den Film sehr, also die drei Aktstruktur im Grunde, also das Kennenlernen und die Heirat der beiden und dann im zweiten Teil die Suche nach ihm, weil er halt verschwindet, also sobald der Druck seiner Eltern spürbar wird und dann im dritten Teil eben die Auflösung des Ganzen, wie es weitergeht. Das ist schon irgendwie meisterlich, wie er das verbindet, wie er die Anora als Figur oder Annie, wie sie ja genannt werden will, über weite Teile des Films, wie er sie als Figur etabliert, die bei uns bestimmte Erwartungen, was ja erstmal hervorruft und die dann eben auch unterwandert, wenn man so will, wie sie sich verhält. Vor allem, wenn man dann die anderen Figuren trifft, die eben so, weiß nicht, es gibt so zwei Helfer-Schränke, wo man, wenn man sie sieht, man hat sofort eine Vorstellung davon, ja, die habe ich schon in lauter anderen Genrefilmen gesehen und die werden das und das mitmachen und die sind dann vielleicht die Bösen und sobald sie auf Annie treffen, werden wir halt eines Besseren belehrt und so zieht sich das eben durch den ganzen Film und das fand ich sehr aufregend und lustig und berührend und ich habe ihn auch sehr gefeiert in meinem Text, aber wenn ich jetzt halt schaue, welcher Film braucht eine goldene Palme, dann sehe ich halt schon eher einen Film wie All We Imagine as Light, als ein Film, der, glaube ich, ohne eine Palme schwieriger haben wird, die Aufmerksamkeit zu bekommen im internationalen Markt, die er verdient. Also das ist eben das Problem für mich so ein bisschen.
Patrick, wie siehst du das? Du hast gesagt, Pretty Woman meets Home Alone sehen wir hier.
So ist es, denn man muss sagen, das ist ein unglaublich lustiger Film. Also wenn diese Schränke, Aufpasserschränke da vom Vater geschickt werden, um zu gucken, was macht mein dummer Sohn da, dann denkst du erstmal, oh Gott, jetzt wird's richtig düster, ja? Und jetzt werden Finger abgeschnitten und Kehlen durchbohrt und Leichen verschachert. Aber es beginnt ja dann wirklich, wie bei Kevin allein zu Hause, eine seltsame Hauskomödie, weil das sind alles ziemliche Trottel, die eigentlich in Ruhe gelassen worden wären, die auch Angst übrigens haben vor diesen Eltern, von der Macht dieser Eltern. Und es einer der Russen wird gespielt von dem Schauspieler, der in Jussi Kosman in Abteil Nummer 7 den Russen gespielt hat, also dieser finnische Film, der sehr bekannt war und sehr, sehr gut gelaufen ist, auch in den deutschen Kinos lustigerweise. Und was ich an Sean Baker so gut finde, also das ist ja jemand, der die amerikanische Unterschicht, und das nenne ich mal ganz hart so, weil in Amerika gibt es Schichten, ne? Also ganz klar, erzählt, wie es kein anderer erzählt.
Er ist so ein ganz später italienischer Neorealismus-Epigone vielleicht, da haben wir im Special auf jeden Fall so ein bisschen gedacht, wenn wir heute einen sehen, dann ist so ein bisschen Sean Baker das vielleicht unter anderem.
Auf jeden Fall so, was man ihm zugute halten muss immer, und die Kritik an dem Film, die finde ich immer so unfair, die sagt so, also er geht da in diesen Strip-Schuppen und dann sieht man erstmal die dicken Ärsche der Frauen, also die sind auch so fotografiert, ne, mit der Kamera, so im Rhythmus der Bounce-Musik und so weiter. Das Problem ist halt, dass Sean Baker diese Welten erarbeitet mit seinen Figuren, mit seinen Menschen, die da auch zum Teil auch zu Hause sind, ne? Und es ist sehr interessant, wie er das russische, amerikanische Milieu da in New York zeigt, auch eine sehr interessante, ich glaube, habe ich lange nicht mehr gesehen, seit vielleicht den Filmen von Armageddon Time Regisseur, helf mir mal schnell.
James Gray,
der ja auch aus diesem Milieu kommt, nicht wahr? Und ich versuche noch irgendwie einen Satz zu finden, um zu sagen, der Film braucht doch diese Palme. Ich würde sagen, der Film braucht doch diese Palme, weil er ein amerikanisches Kino vertritt, das es zurzeit so in der Form, also sehr schön ausgearbeiteten Form gar nicht mehr gibt. Also sehr character-driven zum einen Teil, dann wirklich sehr realitätsbetont und zum anderen natürlich sehr stark schon ein Referenzkino, denn der Humor ist natürlich Tarantino, Safdie-Brüder, wurde ja schon alles geschrieben über den Film. Hinzu kommt auch, dass es wie so ein Howard Hawks-Film, Jenny hat vollkommen zu Recht die Struktur betont. Ich glaube, Greta Gerwig hat auf der Pressekonferenz nach der Preisverleihung was Ähnliches gesagt. Der Film orientiert sich auch am klassischen Hollywood-Erzählen. Und die größte Krise, die das Kino in Hollywood gerade hat, ist, dass dieser Mittelbau, dieses Mittelding fehlt. Ne? Sie haben die Experimentalfilme, sie haben die Blockbuster, wie auch sie sind, ist ja egal. Aber es fehlt dieses Kino, für das Kevin Costner in den 90er Jahren stand. Das hat das Streaming so ein bisschen abgegraben und dann so vulgär gemacht mit ihren Streaming-Ideen. Und Sean Baker steht wirklich noch fürs Kino. Und diese Palme ist auch eine Auszeichnung fürs Kino. Und meine Referenz ist das Jahr 1994. Damals war in Cannes der große Kritikerfavorit Krzysztof Kieślowskis Dreifarbenrot. Ja, intellektuelles Kino, noch aus Osteuropa mit der französischen Idee, also Arthouse, wie man sich's gewünscht hat. Perfekt gemachtes Arthouse. Und Clint Eastwood, sowie Greta Gerwig, amerikanischer Regisseur, gab die Palme aber an einen noch damals unbekannten Regisseur, an Quentin Tarantino mit Pulp Fiction. Ein Riesenskandal damals. Und ich hatte das Gefühl, in Cannes, ich erlebe das 1994 noch mal. Denn alle meine Kolleginnen um mich herum haben ihr Geld letztendlich auf The Seat of the Sacred Fig von Mohammed Rasoulof geworfen, auf den Iraner, das perfekte Autorenkino, politisch noch dazu. Aber hier gewinnt ein Film, der nicht perfekt ist. Aber es gewinnt ein Film, von dem ich mir denke, wie Toni Erdmann übrigens, an den ich denken musste, der das Publikum ziehen könnte. Und ich glaube, das ist wichtig. Es ist eine Palme auch für einen Publikumsfilm und das finde ich nicht falsch.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass ich so denke, okay, Sean Baker, klar, kennt man schon, aber es sind auch alles keine Mega-Hits vielleicht gewesen, die er gemacht hat. Und vielleicht wäre das interessant, wenn er noch ein bisschen größer werden würde. Jemand, der schon ganz groß ist und den ich auch, wie Sean Baker, eigentlich noch mehr mag als Sean Baker, ist David Cronenberg, der auch jetzt wieder in Cannes war. Und ich muss sagen, diese Cronenberg-Kritiken von den Festivals, die kann ich immer nicht so ganz lesen, weil zum Beispiel Crimes of the Future fand ich richtig gut und der wurde auf Festivals ja auch eher so ein bisschen lauwarm aufgenommen. Aber The Shrouds jetzt, wenn man sich sein neuer Film bei Letterboxd die Filme auflistet, die in Cannes gelaufen sind und nach Bewertung sortiert, ist der ganz unten. Und Jenny, ich glaube, du warst auch nicht sonderlich begeistert. Ist das der schlechteste Film, der neue Cronenberg, der auf diesem Festival gelaufen ist?
Nein, um Gottes Willen. Also es gab ja immer noch den Sorrentino, also bitte. Das hier, also ich habe die meine Bewertungen jetzt sind zum Beispiel gar nicht so weit auseinander. Also dem Partenup habe ich 1,5 gegeben und The Shrouds 2. Aber The Shrouds, das ist für mich eine andere Art von Film. Also das ist so ein Film, der erinnert mich auch so ein bisschen an Oh Canada oder so, weil Noir ist ja für mich so ein bisschen die weniger genießbare Version oder genießen ja. ist
Cronenberg
das falsche
verarbeitet
Wort.
Den Tod seiner Frau irgendwie in diesem Film.
Ja,
oder?
Und also vor allem auch die lange Krankheit offenbar. Wenn man sich einmal nur den Film anschaut, so zumindest aus meiner Perspektive, dann sieht der manchmal aus wie eine Network-Serie aus den 90ern. Also endlose Parade von Schuss-Gegen-Schuss-Aufnahmen, Exposition, die geplappert wird, die aber auch nicht interessant geschrieben ist. Und es geht dann eben in diesem Film um die Erfindung, die Vincent Cassels Charakter quasi unter die Leute bringen will. Eben die Idee, dass man die Körper, die verwesenen Körper seiner geliebten Menschen noch im Grabe quasi anschauen, kontrollieren kann, wenn man auch so will. Ne? Jeden Millimeter kann man scannen, anschauen, jede Veränderung dokumentieren und dann entspinnt sich aus dieser Idee von ihm dann so ein internationaler Verschwörungsplot. Ein Verschwörungsplot auf den anderen wird aufgetürmt, weil eben auf seinem Friedhof randaliert wurde, vereinfacht gesagt. Und das wird alles so präsentiert über weite Strecken. Ich weiß nicht, ich fand das so matt. alles. Also viel in diesem Film sieht unglaublich matt und befreit von jeglicher Energie aus, weil es eben langweilig gefilmt, langweilig geschrieben ist. Und dann brechen da immer wieder so Momente ein, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin gerade in dem größten Cronenberg-Moment seit 10, 15 Jahren. Also es gibt da eine Sexszene, über die könnte ich ein paar tausend Wörter schreiben, die ist irgendwie natürlich erotisch, aber auch berührend und erschreckend und verstörend und alles wird da, alles, was diesen Film bewegt, wird da in dieser Verbindung dieser zweier Körper verhandelt und noch viel mehr. Und das ist auch so eine Intimität, die da plötzlich in diesem matten Film aufbricht, wo man das Gefühl hat, will ich eigentlich dem Filmemacher an dieser Stelle so nahe kommen? Und dann geht das wieder zurück in diese Explainer-Parade, wenn man so will. Mhm. Und das war einfach insgesamt für mich ein sehr, sehr frustrierendes Erlebnis, den zu schauen. Aber ich würde diesen Film trotzdem tausendmal lieber noch mal schauen als den Sorrentino, weil der eben so eine, der ist einfach nur ein Flatline-Moment. Und das aber unendlich lang, also nur alte Ideen, die rekapituliert werden in langweiligen Platten, Bildern mit hübschen Frauen und Männern immerhin und schönen Mehraufnahmen. Also wenn einem das gefällt, dann schaut euch den Sorrentino an. Aber ich glaube, der The Shrouds, obwohl ich viele, viele Probleme damit habe und ihn auch jetzt nicht als wirklich guten, gelungenen Film bezeichnen würde, ist halt wirklich wieder so ein Moment, wo man mit der Nase manchmal in die Wunde eines Regisseurs gedrückt wird. Und das ist nicht sehr schön, aber es ist durchaus bereichernd.
Mhm. Du kannst mal mit dem anfangen, Patrick, oder?
Ja, aber ich gebe Jenny eigentlich in fast allem recht, nur dass sich das einfach so anders gewichte dann für mich. Also ich muss schon, apropos nackt machen, ich habe das glaube ich schon beim Coppola gesagt, auch das ist einfach ein schonungsloser Blick in Cronenbergs Seele. Ich glaube, der Mann ist wirklich immer noch nicht über den Tod seiner Frau hinweg. Und dieser Film, dieser Schleier, von dem Jenny sprach, der sich über diese Bilder so ein schläfrig, wenn man meint so, gib mir ein bisschen mehr Farbe, beweg die Kamera einen Ticken schneller, das macht er alles nicht, weil das natürlich in dieser Trägheit des Trauernden gefangen ist. Und Vincent Cassel, muss man sagen, trägt ja auch diese graue Frisur von Cronenberg, der ist ja modelliert nach ihm. Mhm, und dann gibt es diese nekrophilen Momente, wo er sich vorstellt, dass er mit seiner Frau steht. Und dann sind wir wieder im Körperkino von Cronenberg. Ich war so verwundert zu lesen, dass Cronenberg wär sich nicht mehr treu. Also ich meine, es ist reinster Körperhorror. Horroriger, als man sich's vorstellen kann, weil es ja hier wirklich um den Sex mit seiner gestorbenen Frau geht, von dem er ja den Körper nicht mehr hat. Und ich will nochmal sagen, Cronenberg ist ja Atheist und das ist ein Film über die Trauerarbeit eines Atheisten, weil wenn er religiös wäre, egal wie religiös oder spirituell, könnte er sagen, naja, wenn ich sterbe, dann treffe ich meine Frau im Himmel und dann ist alles gut. Hätten wir diesen Film nicht. Aber Cronenberg glaubt eben nicht an das danach. Er weiß, er hat sie hier in dieser Welt verloren und um sich ein bisschen zu trösten, fantasiert er sich wahrscheinlich oder seine Hauptfigur eine internationale Verschwörung mit Chinesen und irgendwelchen Bodychips zusammen, um zu sagen, hey, meine Frau wurde Opfer eines Experiments, das schiefgegangen ist. Und das tröstet ihn. Hinzu kommt, dass wir es hier mit einem Zombie-Film zu tun haben, weil das war ja für Netflix eigentlich eingekauft. Er hat zwei Episoden geschrieben. Netflix ist auch nach der dritten ausgestiegen. Deshalb endet der Film mit dem Cliffhanger auf Episode 2, was ich fast schon ein bisschen faul und unverschämt fand.
Das ist jetzt so zusammenge...
Ja. Das endet mit einer Szene, es endet mit einer Szene, die ganz klar auf die zweite Episode teast. Das finde ich fast schon faul und unverschämt von ihm. Aber egal. Ich fand, der Film ist mit Tränen genäht, aus einer Trauer heraus, sehr ehrlich. Ist in Ordnung. Kann man machen. Habe ich nichts dagegen, wirklich. Also eine Wut hat er in mir nicht ausgelöst.
Mhm. Jenny, du hattest gerade schon vorhin gesagt, Sean Baker braucht die Palme nicht. Man hätte sie lieber All We Imagine as Light geben sollen. Ein Film von Payal Kapadia, das ist ihr fiktionales Langfilmdebüt, glaube ich. Vorher hat sie dokumentarisch gearbeitet. Es geht um eine Krankenschwester in Mumbai und ihre Mitbewohnerin. Kannst du mir ein bisschen was von dem Film erzählen? Warum wäre das ein Palmgewinner gewesen für dich?
Ja, auch das ist ein Film, der so quasi dokumentarische Aufnahmen und Story, fiktionale Aufnahmen verbindet. Also so werden wir erstmal nach Mumbai hineingeschickt von der Kamera, den Trubel, und dort treffen wir eben die Krankenpflegerin und ihre Kollegin, die zusammenwohnen, die auch sehr unterschiedliche Menschen sind, wieder, die auch nicht so richtig miteinander können. Und das Schicksal schickt ihnen einen Reiskocher und dann wird alles besser in diesem Film, vereinfacht gesagt. Nein, aber ich glaube, eine kleine Katze kam auch noch davor. Aber das sind nicht die Gründe, warum ich den Film mag. Und die Geschichte wird sehr leise beobachtend erzählt, wie diese beiden Frauen ihre unterschiedlichen Wünsche und Träume mit ja im Grunde auch der Gesellschaft und dem Frauenbild zu vereinen suchen, das ihnen aufgezwungen wird, auch von außen zum Teil. Und die leben am Anfang eben eher nebeneinander her und kommen aber im Verlauf des Films immer mehr zusammen. Und wie das geschieht, erzähle ich jetzt nicht, aber das, was mich eben sehr beeindruckt hat, war so diese hybride Erzählform von dokumentarischer Beobachtung und eben der fiktionalen Story, wie elegant das verbunden wird, weil das sieht man ja jetzt, um mal wieder das Festival-Kino aus der Schublade rauszuholen, das sieht man ja eigentlich auch sehr oft, ne? Das ist eigentlich nichts Besonderes, so dieser Versuch, den Realismus zu schaffen und darin dann eine fiktionale Story zu erzählen. Und hier war das eben so verbunden, dass so ein Gefühl, so eine Art magisches Gefühl im Alltag entsteht, ohne dass wirklich so magische Elemente erstmal eingeflochten werden, sondern es wirkt alles sehr matter-of-fact-mäßig beobachtend und dann wird man so von diesem Film so einfach mitgenommen und bis man merkt, dass da das alles in eine Richtung führt und das merkt man aber erst dann sehr spät und dann kommt das alles zusammen und es ist einfach so, also ich war einfach so überrascht, wie eine Filmmacherin, die darin noch nicht so viel Erfahrung hat, das so behende, so elegant, so kontrolliert, das verbindet. Vor allem, weil es eben auch dann noch weitere Figuren gibt, die ohne viel jetzt Exposition oder so alle sehr sehr elegant skizziert werden, ohne zu viele Klischees oder so zu bedienen. Und ich weiß nicht, es war so, da hatte ich jetzt nichts erwartet, weil ich die Filmmacherin nicht kannte. Und dann entdeckt man was. Und das ist einfach was Schönes in so einem Wettbewerb. Und sie hat ja einen Preis gewonnen und das ist auch schön. Ja. Aber ich glaube, bei der Finanzierung des nächsten
Preis
Films
der Jury, ja,
hätte dann wahrscheinlich eine Palme noch mehr geholfen.
Ja, ein exzellenter Film und die Geburt einer neuen Autorenfilmerin aus Indien, das ja sowieso sehr präsent war als Filmland in Cannes, nicht nur in Cannes, auch in Rotterdam dieses Jahr. Also Filme jenseits von Bollywood, was ja ein Planet für sich ist. Und lange Zeit hat irgendwie sowas gefehlt, so eine Stimme aus der indischen Gesellschaft. Da gibt es noch einen Regisseur, der immer nur wieder in Venedig auftaucht und das macht. Aber sie hat eine unglaubliche Handschrift, eine Zärtlichkeit und was ich ganz wichtig finde, es ist jetzt kein Miserabilismus, Beobachtungsgestus. Also es ist jetzt nicht so, die armen Frauen und sie leiden und so weiter. Sie leiden natürlich, aber sie erzählt das Leid nicht leidvoll. Das finde ich sehr schön. Gerade der erste Teil, der in Mumbai spielt, der zweite Teil des Films spielt ja am Meer, der ist mit so einer Jazzmusik unterlegt oder zumindest eine sehr modernen Klaviermusik. Man fühlt sich da fast wie in so einem Mumbai Woody Allen-Film und das macht sie sehr schön. Also wirklich eine Riesenentdeckung, ein sehr zärtlicher Film und einer, den man sofort nochmal sehen möchte, weil er einem eben diese Frauen so nahe bringt und so zärtlich ihnen eine Idee von einem anderen Leben schenkt. Das fand ich sehr schön.
Patrick, du hast ja gesagt, man wartet so ein bisschen auf diesen, was sagt man heute, Certified Banger des Festivals, auf den großen Film. Welcher war das denn für dich? War das Grand Tour von Miguel Gomez?
Das war mein Herzensfilm, muss ich sagen. Mhm. Also weil Miguel Gomez natürlich ein Regisseur ist, den ich sehr gerne beobachte. Da wurde der Film auch von so vielen Kolleginnen von mir so verrissen. Ich meine, es ist ein Film für Abenteurer und für Träumer. Natürlich, so wie der Cherjankir-Film, ein recycelter Film aus seinen früheren Filmen. Er hat sich jetzt hier noch neu erfunden. Aber die Geschichte eines portugiesischen Kolonialbeamten in Burma, der vor sein...
Recycelt so wie bei Cronenberg-Serienmaterial.
Ja, also wir hatten viel Recycle, ja genau. Ja, wir hatten viel Recycle-Kino, wo Themen, Bilder auch aus Filmen, hier wäre es Tabu zum Beispiel. Ne? Da kann man sagen, es ist ein recycelter Film wie Tabu. Aber warum nicht? Also es ist ja die Geschichte eines Kolonialbeamten, der vor seiner sehr aufdringlichen Verlobten flieht und zwar nicht irgendwie aus der Stadt oder so, sondern durch ganz Ostasien flieht. Und der Film erzählt erst seine Flucht und dann ihr Verfolgen quasi, wenn man so möchte. Und gerade die erste Stunde von Edward, von dem Kolonialbeamten, das war für mich fast ideales Montagekino. Also wie er da Puppenspiele aus unterschiedlichen asiatischen Ländern, Vietnam, China, Japan zusammenfügt. Wie er das mit aktuellen Aufnahmen, also dokumentarischen Aufnahmen, von dem ja Jenny schon von dieser Montage-Idee gesprochen hat, und dem sehr gebauten, also er hat ja einen ganzen Bambuswald in Portugal im Studio bauen lassen. Also wir haben hier das Fiktionale, das Studio, das künstliche Kino, die künstliche Wahrheit und die Wahrheit des dokumentarischen Films. Und er bringt das hier wunderbar zusammen. Also es ist wirklich ein Film wie so ein Abenteuerroman aus dem 19. Jahrhundert. Etwas für Träumer, etwas fürs Herz. Also irgendwie auch Kino-Kino.
Ja, ich mochte den auch. Weil ich fand es eben auch spannend, wie er so diese Idee des Urlaubs vielleicht auch in Asien als koloniale Idee, natürlich auch in der Zeit, wo der Film noch spielt, unterwandert durch die Gegenwarts Aufnahmen, die er dem entgegenstellt und natürlich durch die Erlebnisse, die die Figuren dort auch machen, weil die man eben auf der einen Seite so diese ja schnöden, aber doch sehr spannenden Alltagsaufnahmen aus der Gegenwart in den verschiedensten Ländern hatten, auf der anderen Seite so diese Künstlichkeit des Studioabenteuers, das, was man sich vorstellt versus Reality, wenn man so will, das ist ein schöner Kontrast, den er hier aufbaut. Ja, guter Film.
Okay, wir bewegen uns jetzt hier schon langsam aufs Ende der Zeit zu, die wir haben. Patrick, du meintest, das war dein Herzensfilm. Was war denn für dich der beste, den du gesehen hast?
Ja, also wie gesagt, ich mochte schon Anora sehr, aber ich glaube, wir können hier eine Podcast-Folge über den Cannes-Wettbewerb nicht machen, ohne über den Demi Moore-Film zu sprechen. Ja, The Substance. Ja, es geht nicht anders. Tut mir leid. Also du hast am Anfang der Sendung gefragt nach Trends. Und die Wahrheit ist, dass Cannes in einem extremen Wandel gerade unterzogen ist. Man merkt spätestens seit Parasite gewonnen hat, dass das Festival verstärkt auf Genrefilme im Wettbewerb setzt. Filme wie The Substance, die wären vor 6 Jahren nicht im Wettbewerb gelaufen. Die wären in der Midnight-Schiene gelaufen, wenn überhaupt. Aber man spürt, dass diese großen klassischen Autorenfilmer, Filme eben wie Cronenberg nicht mehr die Zugkraft haben, um die Leute anzusprechen. Also holt man quasi die Ränder des Kinos, das Genre-Kino in den Wettbewerb. Natürlich kontrolliert. Wir hatten ein Musical, einen Animationsfilm. Ne? Und hier haben wir ein Gore Horrorfilm, nicht wahr? Über Demi Moore, die eine alternde Schauspielerin spielt, die auch einen Star auf dem Walk of Fame hat in L.A., die so eine Jane Fonda-mäßige Aerobic-Sendung im Fernsehen hatte und von Dennis Quaid, der einen Produzenten namens Harvey spielt, gesagt bekommt, du bist alt, du musst weg, wir brauchen was Junges. Und dann hört sie, dass es da The Substance gibt, Klammer auf, wahrscheinlich Ozempic oder der erste Ozempic-Horror, wenn man so möchte, Klammer zu. Und das ist eine Spritze, die sie sich holt und aus ihr quasi wird Margot Qualley geboren, aus ihrem Rücken kommt sie dann, die schöne, sexy, junge, das Ich. Der Catch an der Geschichte, wie bei Dorian Gray von Oscar Wilde oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist, sie kann nicht gleichzeitig mit ihr existieren. Also das heißt, für die eine gibt es 7 Tage, dann gibt es quasi die Rücküberführung, dann muss wieder die Alt-, also Demi Moore quasi 7 Tage erleben. Das eskaliert natürlich und wie es eskaliert, das hat also ich habe einer Vorstellung, wo die letzten 10 Minuten Leute stehend also ausgerastet sind, als wäre es ein Rockkonzert. Da habe ich in Cannes, wo das, Jenny hat das ja so schön beschrieben, wo das Publikum etwas anders ist als sonst, noch nie gesehen. Das ist ein Film, der, seine Metaphern sind nicht intellektuell, die sind nicht großartig undurchsichtig, die sind relativ klar wie so ein Glas Wasser, aber er unterhält verdammt gut und ist so eine Art Exorzismus auf diese ganzen Körperbilder, die das Patriarchat den Frauen übergeholfen hat. Sehr interessanter, sehr verrückter, Bonkers hat das, glaube ich, jemand aus der Jury genannt, Film. Den muss man sehen, auf jeden Fall, wenn der kommt und im Kino natürlich.
Jenny, wie fandst du den und was war dein absoluter Lieblingsfilm vom Festival? Oder haben wir schon drüber geredet?
Ja, ich mochte The Substance auch. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass die Ideen, die er denn letztendlich hat, alle irgendwie schon so ein bisschen abgekaut sind. Also da ist jetzt nicht, das ist nicht so wie bei Titan oder so, was glaube ich auch ein naher Vergleich wäre, was so den Festivalslot angeht. Wo ich bis heute noch nicht weiß, was das alles soll, aber ich fand es halt super. Während bei The Substance, das hat man schon in dieser Form eigentlich gesehen, weil es eben auch ein, würde ich sagen, feministischeres Update von Der Tod steht dir gut ist. Und das ist auch schön, dass es sowas gibt, aber es wirkt eben manchmal auch so ein bisschen wie so ein bisschen altbacken. Also ich fand den Vergleich schon gut, den ich irgendwo gelesen habe, dass es manchmal wirkt, als hätte das Skript schon seit 20 Jahren irgendwo in der Production Hell gesessen. weil eben die Referenzen auch so ein bisschen eher veraltet als zeitlos sind. Also der Jane Fonda Fitnesswahn zum Beispiel, der oder ihre Aerobic-Karriere nach ihrer Filmkarriere, das spielt hier, ist halt hier ein großes Vorbild, wo man sich auch fragt, wen adressiert man hier eigentlich noch im Publikum jünger, was die Menschen angeht, die jünger sind als Millennials, für die das ja schon spät oder schon sehr, sehr alt ist, so als Referenz. Ja, aber ich mochte ihn. Ich fand ihn auch besser als den letzten von Coralie Fargère, den Revenge, wo sie ja auch schon versucht hat, Genre und feministische Ideen zu verbinden, der aber ein bisschen mehr wie eine Magisterarbeit geguckt hat. Und insofern ist The Substance auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten Filme des Festivals. Was meinen absoluten Lieblingsfilm angeht, also ich glaube, mein absoluter Lieblingsfilm wäre wahrscheinlich Twilight of the Warriors, aber ich würde noch einen Film empfehlen, weil der garantiert überall runterfällt, und zwar der neue Film von Alain Giraudy, der heißt Misericordia. Der hat Der Fremde, Stranger by the Lake, Der Fremde am See, glaube ich, der deutsche Titel, gemacht. Der lief in irgendeiner Nebensektion, und das war, glaube ich, auch einer der lustigsten Filme des Festivals, obwohl da, wo es da um Verbrechen ging. Der hat Ideen. Also, schaut ihn euch an.
Okay, dann würde ich gerne noch einen Satz von euch jeweils nur zu diesen Filmen, die ich hier auf einer Liste habe, noch hören. Andrea Arnold Bird.
Hat meine sentimentale Arthouse-Magie-Seele berührt.
Franz Rogowski in einem Rock und Coming of Age mit einer magischen Idee. Traurig und sehr, sehr, sehr gut montiert.
The Seed of the Sacred Fig von Rasulov, der ja aus dem Iran geflohen ist und dann tatsächlich in Cannes war.
Politisch wichtig, einer der Filme auch sicherlich des iranischen Kinos dieses Jahr, muss man sehen.
Ja, unbedingt anschauen. Also ich war quasi die gesamte Laufzeit unter Hochspannung und fühlte mich am Ende auch, als hätte ich gerade 50 Minuten durchgesprintet.
Jenny, was sagst du zu Kinds of Kindness, dem Anthologiefilm von Lanthimos?
Kühlschrank.
Okay, Patrick?
Jesse Plemons, Ozempic, Plemons. Muss man gucken. Okay. Zumindest die ersten zwei Episoden, die dritte fand ich nicht so gut.
Die habe ich jetzt hier auf der Liste gehabt. Habt ihr noch irgendwie einen Film, den ihr nennen wollt oder so, wie ihr sagt, so den, der muss noch einfach nur erwähnt werden?
Also ich mochte sehr Marcello Mio von der Tochter von Catherine Deneuve und Marcello Mastroianni. Also wenn man mit diesen Filmikonen etwas anfangen kann, hat man da eine sehr schöne, warme Filmdecke, die auf einen wartet.
Ich habe in der Quinzaine All the Way Around gesehen von Jonas Treber. Ich glaube, der hat auch einen dieser komischen Quinzaine-Preise bekommen. Das ist eine an Romer angelegte Beziehungskomödie über zwei Filmemacher, die sich trennen wollen und deshalb eine Party veranstalten und das allen erzählen. Und gleichzeitig merken wir, sie machen einen Film darüber, wie sie sich trennen wollen und eine Party veranstalten und sich was erzählen. Sehr komisch, sehr lustig. Kleiner Überraschungshit, ich glaube, gerade auf diesem After the Fest Festivals wie der Viennale oder so wird das ein ziemlicher Erfolg werden.
Mhm. Ah, gut, dass du Romer ansprichst, genau. Ich muss nämlich jetzt dann auch gleich weiter unser Romer-Special schneiden, das dann auch dieser Tage erscheint. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mir diese ganzen Filme und eure Eindrücke aus Cannes mitgebracht habt.
Gerne, doch.
Sehr gerne.
Und genau. Vollbild hören, Moviepilot lesen, das ist hier noch die Empfehlung am Ende. Und ja, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder mit Furiosa von George Miller. Bis dann, tschüss.